Deutschlandfunk Kultur Nachspiel.
Hochleistungssportler sind keine Maschinen. Wir als Zuschauende bei Olympischen Spielen, Weltmeisterschaften oder sonstigen Titelkämpfen vergessen das mitunter. Da kann man sich auf einen Wettkampf, auf ein Spiel, auf einen Auftritt noch so gut und lange vorbereitet haben. Wenn im entscheidenden Moment der Leistungsdruck allzu groß wird, hat man als Athlet schlechte Karten. Jutta Hees hat ihr Feature Spiel, Satz und Psyche überschrieben. Es geht um mentale Gesundheit im Sport. Und mit Britta Steffen kommt gleich eine Olympiasiegerin zu Wort.
Also mit 16 war es tatsächlich so, dass ich einlief bei den Spielen und mir so die Knie zitterten und so das Herz bis zum Hals schlug, dass ich ganz schlecht Luft bekam und dachte, ich pack das hier gar nicht.
Ich habe extrem wenig gegessen, weil mir dieser sportliche Druck, ich den immer hatte und ich dann gar keinen Appetit hatte dadurch, seltsamerweise.
Ich meine, die Athleten, das sind ja auch keine Maschinen, die einfach abspulen und ihr Programm runterreißen, sind ja Menschen wie du und ich und die haben genauso ihre Probleme im Alltag und von daher finde ich es sehr, sehr gut, dass auch mal da der Fokus hingelegt wird.
Die Schwimm- und Sprunghalle im Europapark in Berlin am frühen Morgen. Junge Schwimmerinnen und Schwimmer des Bundesstützpunktes ziehen hier ihre Bahnen. Trainer Lasse Frank steht am Beckenrand. Unter seinen Schützlingen ist auch der 24-jährige Ole Braunschweig. Der Berliner ist deutscher Meister über 50 und 100 Meter Rücken und war bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Vor den Spielen hatte der junge Sportler viele Baustellen, wie er im Gespräch nach dem Training erzählt. Ein Kreuzbandriss im Jahr 2019, im Folgejahr pfeifersches Drüsenfieber, dann eine Corona-Infektion. Und trotz der Rückschläge hatte er sein Ziel, die Qualifikation für Olympia, fest im Blick. Keine einfache Situation, wie er zugibt.
Ich habe das schon gemerkt, dass man jetzt in der Olympia-Vorbereitung zum Beispiel, wenn halt mal eine Serie nicht so ganz glatt läuft und man halt mal nicht so die schnellen Zeiten schwimmt, dass man versuchen muss, ruhig zu bleiben und das ist echt schwer, wenn man sich halt selber so ein bisschen den Druck macht, okay, komm, du hast jetzt so lange trainiert, du hast jetzt die Chance, es gibt jetzt die Möglichkeit, zu den Olympischen Spielen zu fahren. Da macht man sich schon manchmal einen Kopf drüber, okay, Mist, die Serie ist jetzt nicht so gut gelaufen, woran kann es liegen, was ist der Auslöser dafür und so weiter, ja.
Auch die Olympischen Spiele selbst haben den Schwimmer ziemlich gefordert, wenn nicht sogar überfordert. Das olympische Dorf, die vielen Stars, die hohen Erwartungen – ganz schön viel für einen jungen Athleten.
Ich würde schon sagen, dass die Eindrücke am Anfang echt so ein bisschen einprasseln auf einen und dass echt wenige das schaffen, das auszublenden komplett und dann halt an den Start zu gehen und sagen, okay, komm, alles scheißegal, jetzt geht's ab. Ja, und aus meiner Erfahrung heraus war es, ich sag mal so, ich habe schon viel im Olympischen Dorf halt über alle möglichen Sachen über nachgedacht. Klar, weil man dann denkt, okay, man ist jetzt bei den Olympischen Spielen der größte Wettkampf überhaupt. Da schaffen es vielleicht 5% aller Sportler jemals hin. Wo man dann so denkt, okay, krass, jetzt bin ich hier und man fühlt sich halt ziemlich klein zwischen den ganzen Top-Namen.
Eine ähnliche Erfahrung hat die Schwimmerin und Doppel-Olympiasiegerin Britta Steffen bei ihren ersten Spielen im Jahr 2000 in Sydney gemacht. Sie arbeitet heute als Laufbahnberaterin am Olympiastützpunkt in Berlin.
Ich habe mich dann tatsächlich auch als 16-Jährige, als eine der Jüngeren im Team qualifiziert und bin dann zu den Spielen gefahren und war komplett überfordert mental mit dieser Dimension, mit dieser Größe, mit diesen absoluten Superstars. Denn in meinem Umfeld war das schon grandios, überhaupt zu Olympia fahren zu dürfen. Aber wenn man dann dahin kommt, ist man halt das kleinste Licht auf der Torte. Also mich hat das Ganze überfordert und ich habe mich ganz unsicher gefühlt und eigentlich wollte ich dann gar nicht mehr Olympiateilnehmerin sein und habe mich nicht gut abgeholt gefühlt. Also ich hätte schon mir gewünscht, dass einfach jemand mal kurz die Hand hält und drückt und sagt, ich bin zuversichtlich, dass du das schaffst und wenn du es nicht schaffst, dann können wir später darüber sprechen und dann bist du trotzdem noch ein wertvoller Mensch. Denn ich war ganz lange in der Annahme, dass ich nur so wertvoll bin wie die Leistung, die ich bringe.
Leistungsdruck, Selbstzweifel, abwertende Kommentare von Journalisten. Nach einer zweiten Olympiateilnahme ohne Medaille 2004 in Athen beschloss Britta Steffen, ihre Schwimmkarriere zu beenden und ein Studium zu beginnen. Erst intensive Gespräche mit einer Psychologin brachten Britta Steffen zurück zum Sport und endlich auf die Erfolgsspur.
Jetzt kommt Britta Steffen. Britta Steffen kämpft. Britta, gib alles. Du kommst an Trickett heran. Und wenn du das schaffst, dann ist deine Medaille drin. Dann kannst du hier sogar noch gewinnen. Britta Steffen schlägt an und wird in diesem Augenblick Olympiasiegerin. Ich fasse es nicht. Sie hat es geschafft.
Für mich war das ein Geschenk, an Dr. Friederike Janowske zu geraten, die so klug und so besonnen und so wenig vom Sport verstehend, in Anführungszeichen, dass die genau die richtige war. Also für mich war damals die Sportmentalrichtung nicht die richtige, sondern ich brauchte tatsächlich jemanden, der eigentlich fragt, was kannst du noch, was interessiert dich noch, wer bist du noch, was macht dich stark. Wir bestehen aus einem Kopf und einem Körper und beides muss trainiert werden und beides muss entwickelt werden.
Auch Ole Braunschweig weiß, wie wichtig es für einen Spitzenathleten ist, sich nicht nur um den Körper, sondern auch um den Geist zu kümmern. Anders als Britta Steffen, die aus einer Krise heraus die psychologische Beratung in Anspruch nahm, nutzt er bereits als junger Sportler das Angebot der mentalen Unterstützung. Am Olympiastützpunkt in Berlin spricht er regelmäßig mit der Sportpsychologin Monika Liesenfeld.
Bei Monika bin ich in Betreuung und ich muss ehrlich sagen, mir hilft das echt gut. Weil man hat ja schon als Sportler halt, ich sag mal, den Sport zu managen, dann das Studium. Bei mir kommt jetzt noch ein bisschen Bundeswehr dazu und Privates halt auch. Man möchte ja nicht immer mit den engsten Personen oder so darüber reden, weil es manchmal auch die betrifft. Und dann ist zum Beispiel, wenn man Probleme hat, so jemand, der so neutral an die Sache rangeht, echt ganz gut, ja.
Die mentalen Probleme von Leistungssportlern sind vielfältig und individuell. Nervosität vor Wettkämpfen, Ängste vor Niederlagen oder Verletzungen, aber auch Konzentrations- und Schlafprobleme, private Sorgen, Zukunftsängste und vieles mehr. Sportpsychologen versuchen in Gesprächen Strategien zum Umgang mit diesen Belastungen zu finden. Falls sie gravierende psychische Auffälligkeiten feststellen, überweisen sie an die Psychotherapie. Insgesamt sind es immer individuelle Vorgehensweisen, mit denen Sportlerinnen und Sportler mental gestärkt werden sollen. Bestenfalls bevor es zu größeren Problemen kommt. Kraftvoll, selbstbewusst, leistungsstark. So werden erfolgreiche SportlerInnen gerne gesehen und so sehen sie sich selbst am liebsten. Schwäche zeigen hilft nur dem Gegner. Das Idealbild vom siegreichen und nervenstarken Athleten bekommt jedoch Risse, vor allem seit diesem Jahr. Gleich zwei Spitzenathletinnen haben öffentlich zugegeben, dass sie der enorme Leistungsdruck stark belaste. Die Tennisspielerin Naomi Osaka und die Turnerin Simone Biles. Die Japanerin Naomi Osaka ist 24 Jahre alt, vierfache Grand-Slam-Siegerin und war mit 21 Jahren Nummer 1 der Weltrangliste.
Thank you so much for coming.
Naomi Osaka ist ein Superstar auf und neben dem Tenniscourt. Sie engagiert sich gegen Rassismus und war auf dem Cover der japanischen Vogue. Im Mai 2021 gab sie bekannt, dass sie während der French Open nicht an den Pressekonferenzen teilnehmen wird, da sie diese als enorm belastend empfinde. Sie wurde mit einer Geldstrafe belegt, woraufhin sie das Turnier abbrach und abreiste. In einem Tweet erklärte sie, dass sie seit ihrem US Open-Sieg 2018 mit Depressionen zu kämpfen habe. Britt Wilsdorf ist eine der beiden Psychologinnen am Berliner Olympiastützpunkt und hat das Bekenntnis Osakas und die darauffolgende Debatte verfolgt.
Den Mut auch zu haben und finde ich auch ein Zeichen so vom Sport hinaus quasi schon auch ein Statement, psychische Gesundheit auch wichtiger zu nehmen und auch zu zeigen, dass nicht nur Bänder und Sehnen unter Druck reißen können, sondern das auch was mit der Seele macht, wenn der Druck zu viel wird. Ne? Und das finde ich sehr, sehr mutmachend, auch für andere Sportler, aber natürlich auch prekär, dass gerade bei Osaka auch so medial darauf ein Shitstorm auch ausgelöst wurde. Ne?
Britt Wilsdorf und ihre Kollegin Monika Liesenfeld begrüßen es, dass im Sportjahr 2021 viel über die mentale Gesundheit von AthletInnen gesprochen wurde. Neben Osaka gestand auch die Turnerin Simone Biles psychische Probleme ein. Sie zog sich bei den Olympischen Spielen in Tokio aus dem Teamwettbewerb zurück, da sie sich unsicher in der Ausübung ihrer Sprünge fühlte.
Am Morgen nach der Qualifikation im Training, da passierte es zum ersten Mal bei einer Sprungkombination im Bodenturnen. Einfach so. Beim Aufwärmtraining vor dem Mannschaftsfinale habe ich es noch mal probiert, aber es war komisch. Es schien nicht zu klappen. Ich hatte einfach kein Gefühl, wo ich mich in der Luft befand.
Zu viel Druck und zu viele Erwartungen lasteten auf Biles. Zu groß war ihre Angst, die gefährlichen Sprünge nicht sauber stehen zu können. Und über allem schwebte natürlich immer noch die Missbrauchserfahrung durch ihren ehemaligen Mannschaftsarzt.
Es wurde auch in vielen Medienberichten geschrieben, dass sie dadurch ein viel größeres Erbe hinterlässt mit diesem Schritt, als sie es mit jeder Medaille hätte tun können. Für quasi auch eine Frau im Sport, die für sich einsteht und auch auf sich achtet, auch gegen vielleicht auch Medaillenvorgaben oder Ähnliches. Und sie hatte auch gesagt, was ich total schön fand, manchmal muss man einen Schritt zurückgehen, um danach einen Sprung nach vorne machen zu können. Und ich glaube, dass dieses Selbstverständnis, dass es auch dazugehört, auf seine Psyche zu achten, genauso wie man auf den Körper achtet, fand ich, dass das nochmal ein riesiger Anschub war. Und ich fand auch, dass es halt auch ein Zeichen so für Selbstbestimmung, Selbstfürsorge war.
Mentale Gesundheit, Psyche und Achtsamkeit, Selbstbestimmung und Selbstfürsorge. Diese Begriffe haben Einzug in die Sportwelt gehalten, vor allem in den vergangenen beiden Jahren, die extrem von der Corona-Pandemie und zahlreichen Wettbewerbsverschiebungen und Ausfällen geprägt waren. Neben Osaka und Biles sprachen auch der österreichische Fußballer Martin Hinteregger, der deutsche Radsportler Marcel Kittel und die Schwimm-Olympiasiegerin Kate Campbell über Depressionen. In einer TV-Dokumentation beschreibt der amerikanische Tennisspieler Marty Fish eindrücklich seinen Kampf gegen eine Angststörung. Vereinzelt haben sich auch in der Vergangenheit schon SportlerInnen wie Michael Phelps, Lindsay Vonn, Sven Hannawald und Sebastian Deisler zu ihren psychischen Problemen bekannt. Der Suizid von Torhüter Robert Enke im Jahr 2009 hatte zum ersten Mal eine heftige Debatte über psychische Belastungen und Erkrankungen von Sportlern aufflammen lassen. Dass der knallharte, auf Erfolg und Medaillen getrimmte und oft gut bezahlte Spitzensport auch mentale Belastungen mit sich bringt, verwundert nicht. Die Bereitschaft, darüber zu reden, noch während der aktiven Karriere, vielleicht schon. Ist hier eine neue Offenheit zu beobachten? Die Psychologin Monika Liesenfeld würde nicht ganz so weit gehen.
Also ich glaube, da ist immer noch ganz, ganz viel Präventions- und Aufklärungsarbeit zu leisten, gerade im System, also bei Trainern, bei Funktionären, bei Verbänden. Also da ist noch ganz, ganz viel zu tun. Aber ich glaube, die Tür ist einen kleinen Spalt weit offen, so würde ich es vielleicht sagen, ja.
In der Lilli-Hennoch-Sporthalle in Berlin trainiert der Handballnachwuchs der Berliner Füchse. Der Bundesliga- und Nationalspieler Paul Drucks hat gerade im Kraftraum geackert und kommt zum Interview in das Foyer der Halle. Der 26-Jährige musste sich 2 Wochen zuvor einer Knieoperation unterziehen und ist im Aufbautraining. Rund 2 bis 3 Wochen muss er noch pausieren. Erfahrungen mit Verletzungen hat Paul Drucks reichlich. Und doch ist es jedes Mal wieder eine angespannte Situation für den Sportler.
Wenn man in so einer Verletzungsphase ist und unbedingt wieder dabei sein will, hat man sicherlich auch die ein oder anderen Tage, wo man unbedingt will, vielleicht auch mehr macht, als es gesund wäre und sich dann selbst den Druck macht, dass man wieder dabei sein will.
Gerade im Spitzenhandball sind die Anforderungen an die Athleten hoch. Viele Spiele in immer kürzeren Abständen bergen große Verletzungsgefahren und enorme mentale Herausforderungen. Paul Drucks bezeichnet sich selbst als psychisch stabil. Schlaflose Nächte habe er keine wegen des Handballs. Doch auch er hat bereits zu Beginn seiner Karriere die Hilfe des Sportpsychologen Markus Flemming, eines ehemaligen Eishockeytorwarts, in Anspruch genommen.
Ich kann über mich sprechen. Ich habe mit Markus, als ich vielleicht 16 oder 17 war, zusammengearbeitet, weil ich nicht essen konnte. Ich habe extrem wenig gegessen, weil mir dieser sportliche Druck, ich den immer hatte und ich dann gar keinen Appetit hatte dadurch, seltsamerweise. Und mir hat es zum Beispiel extrem geholfen mit einem Externen, der eigentlich mit dem Verein an sich überhaupt nichts zu tun hat und auch aus einer anderen Sportart kommt, der war früher Eishockeyspieler, einfach zu sprechen. Wir haben teilweise gar nicht über das Problem, sondern einfach nur gesprochen und über, wie es so läuft und wie die Abläufe sind, bla bla bla. Und das hat mir zum Beispiel extrem geholfen.
Paul Drucks hat damals sein Problem in den Griff bekommen, dank seiner Offenheit und einer guten Struktur in seinem Umfeld. Gerade Essstörungen sind im Leistungssport keine Seltenheit und sie können sich, wie andere mentale Probleme auch, hin zu einer psychischen Erkrankung entwickeln. Auf der anderen Seite ist zum Beispiel ein Formtief mit einhergehenden Stimmungsschwankungen nicht gleich ein Anzeichen für eine Depression. Mentale Belastung und psychiatrische Erkrankung, Das muss man auch im Sport deutlich unterscheiden, aber zugleich immer wieder im Blick behalten. Hier arbeiten die beiden Psychologinnen am Olympiastützpunkt Berlin Hand in Hand.
Wir am OSP haben ja beispielsweise die Lösung gefunden, dass ich als Psychotherapeutin und Sportpsychologin hier auch arbeite und wir uns dann, wenn wir merken, es ist jemand, der klinisch auffällig ist oder Probleme hat, dass er hier vor Ort direkt auch mit betreut werden kann, in enger Abstimmung mit Monika Liesenfeld. Dafür hatten wir einen Förderpreis auch von der Robert-Enke-Stiftung gewonnen für dieses Konzept der integrierten Zusammenarbeit von Sportpsychologie und Psychotherapie. Und das ist quasi nach unserem Modell oder Vorbild jetzt auch zum Beispiel wie in Heidelberg oder Köln überlegen, auch in die Richtung zu gehen.
Den diesjährigen Förderpreis der Robert-Enke-Stiftung erhält der Bundesligist Mainz 05 für seine gezielte psychologische Betreuung von verletzten Nachwuchsspielern. Die Robert-Enke-Stiftung fördert unter anderem Projekte, die zur mentalen Gesundheit im Leistungssport beitragen.
Ich finde, was ein total wichtiger Punkt ist, ist, dass man eben auch versteht, dass mentale Stärke nicht unbedingt was mit seelischer Gesundheit zu tun hat. Weil wir haben auch Athleten, die sind Olympiasieger geworden und erfüllen einen riesen Kriterienkatalog an psychischen Störungen. Also man kann auch Spitzenleistungen abrufen und trotzdem nicht seelisch gesund sein. Genauso kann man, also das zu verstehen, einfach mentale Stärke ist nicht das Gleiche wie seelische Gesundheit. Und das ist, finde ich, auch was, wo ein Umdenken jetzt so langsam anfängt stattzufinden.
Ein Umdenken nimmt auch Johannes Herber wahr, der Geschäftsführer von Athleten Deutschland, der Interessenvertretung deutscher Kaderathleten. Durch die Bekenntnisse von Osaka und Biles sei das Thema mentale Gesundheit sehr präsent geworden, sagt er im Videogespräch.
Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, immer noch nicht so, dass wirklich so ganz offen darüber geredet wird, weil sonst hätte man nicht diese Erleichterung immer, wenn es dann doch mal in den Medien aufpoppt. Also ich glaube, wir sind von der Normalisierung noch entfernt. Gleichzeitig habe ich das Gefühl, dass es schon normaler geworden ist, mit einem Sportpsychologen zu arbeiten und das auch ein bisschen selbstverständlicher in den Trainingsalltag zu inkorporieren.
Der ehemalige Basketball-Nationalspieler hatte selbst eine schwierige Zeit in seiner Karriere. 2 Kreuzbandrisse in 3 Jahren haben ihn komplett ausgebremst.
Das war schon eine sehr düstere Phase für mich, weil ich da das Gefühl hatte, dass eigentlich das, was mir so versprochen worden ist in meiner Jugend und in meiner Laufbahn, nämlich, dass wenn man hart arbeitet, dass man dann belohnt wird, dass das nicht mehr eingetroffen ist. Und das war irgendwie so eine Grundenttäuschung für mich. Und daraus ist auch so eine Art, ich würde es jetzt gar nicht Depression nennen, weil es, glaube ich, nicht eine klinische Depression war, aber zumindest solche Gefühle entstanden von so einem Mangel an Selbstwirksamkeit, ja, Antriebslosigkeit und so eine Leere, die dadurch entstanden ist, weil ich eben nicht mehr den Sport hatte und diese kontinuierlichen Rückschläge. Und da hätte ich mir sicherlich mehr Unterstützung gewünscht.
Mehr Unterstützung wünschen sich auch die Sportlerinnen und Sportler des deutschen Olympia- und Paralympics-Kaders. Laut einer aktuellen Studie der Deutschen Sporthilfe geben 3 von 10 AthletInnen an, dass sie bei ihrem Saisonhöhepunkt nicht mental präsent waren. Ursachen sind unter anderem finanzielle Sorgen, Führungsstile von Trainerinnen und Trainern und die geringe Wertschätzung der Gesellschaft und der Medien. Es sind also nicht immer nur Verletzungssorgen, Leistungsdruck oder private Probleme, die die Athleten plagen. Hinzu kommen heutzutage die Erwartungen an SportlerInnen, sich in den sozialen Netzwerken gut gelaunt und topfit zu präsentieren und möglicherweise mit Shitstorms umgehen zu können. Ein Sportlerleben ist komplex und bedarf eines guten Maßnahmenpakets, damit es auch erfolgreich wird. Diesen Beistand leisten die Sportpsychologinnen Britt Wilsdorf und Monika Liesenfeld am Olympiastützpunkt in Berlin rund 400 AthletInnen und SportschülerInnen. Das ist ein großer Kader für 2 Sportpsychologinnen.
Also ich glaube definitiv, dass der Bedarf größer ist als das Angebot. Ja, also da müssten wir nachsteuern, aber das hängt dann auch wieder mit Geldern zusammen. Das sind wieder so die ganz großen Themen, die dann auf den Tisch kommen. Aber da bin ich fest von überzeugt, ja, der Bedarf ist größer als das Angebot, was existiert.
Das Problem, was wir haben, ist, dass wir momentan nur Gelder verteilen nach Leistung. Wir honorieren Leistung. Das heißt, wenn wir in der Logik verweilen, dann müssen wir Evidenzen herbeischaffen, dass psychische Gesundheit auch Leistung stärkt. Und dann werden wir auch mehr Geld bekommen für Sportpsychologie und überhaupt psychiatrische Unterstützung. Wenn wir die Logik ändern können und neben dem Erfolg andere Erfolgsfaktoren definieren können, wie zum Beispiel das Wohlbefinden der Athletinnen und Athleten oder das Wohlbefinden der Athletinnen und Athleten nach der Karriere, dann hätte ich auch Hoffnung, dass man auch dafür dann mehr Gelder bereitstellt, um Sportpsychologen oder auch andere Psychologen, Karriere, Laufbahnberater, die sich verstärkt mit der Persönlichkeitsentwicklung, Entfaltung von Athletinnen und Athleten befassen, die können wir dann einstellen und könnten so an dieses ganze Thema, glaube ich, noch besser in den Griff kriegen.
Extrem wichtig, das betonen alle Befragten, sei auch hier die Rolle der TrainerInnen. Diese für mentale Probleme ihrer Schützlinge zu sensibilisieren, ist ebenso notwendig, wie ihnen selbst Beistand anzubieten. Denn Trainer stehen ebenso unter großem Leistungsdruck und sind in der Regel nicht gut bezahlt. Wie groß hier der Nachholbedarf ist, zeigt Folgendes. Beim Internationalen Olympischen Komitee gibt es erst seit 2019 eine Expertengruppe zum Thema Sportpsychologie. Seit 2020 wird ein Mental Health Zertifikat für Trainer und Betreuer angeboten. Solange die sportpsychologische Infrastruktur in Leistungszentren und Verbänden noch dem Bedarf hinterherhinkt, ist es wichtig, das Thema mentale Gesundheit weiter in die Öffentlichkeit zu tragen. Dafür hat Britt Wilsdorf zusammen mit der ehemaligen Schwimmerin und Psychiaterin Petra Dallmann die Website Athletes in Mind ins Leben gerufen. Hier können sich Sportlerinnen und Sportler umfassend über psychische Gesundheit und psychologische Unterstützungsangebote informieren und zudem von den Erfahrungsberichten anderer Sportler lernen.
Also unser Ziel war es jetzt, die vorhandenen Strukturen noch besser zu vernetzen und mehr aufzuklären, wie man an Unterstützung kommt. Das ist so ein bisschen das Ziel, Entstigmatisierung, Aufklärung. Einige Sportler, die auch ihre Geschichten, ihre Storys mitteilen, auch um zu ermutigen, dass es eben manchmal, sich Hilfe zu suchen, häufig ein schwieriger Schritt ist, aber eben auch noch weiterbringen kann in der persönlichen Entwicklung.
Den Sportler als Menschen zu sehen, der wie jeder andere auch physische und psychische Schwächen hat, das ist womöglich die erste, eigentlich selbstverständliche Erkenntnis, die sich durchsetzen müsste. Doch trotz der zunehmenden Debatte um die mentale Gesundheit von Athletinnen und Athleten könnte es ein schwieriges Thema für den Spitzensport bleiben, denken Johannes Herber und Britta Steffen.
Es gibt auf jeden Fall ein Spannungsverhältnis zwischen dieser Verwundbarkeit, die wir jetzt gesehen haben bei Balz und Osaka, die ja jetzt auch viel Applaus bekommen hat, also sich verletzlich zu zeigen, aber auf der anderen Seite im Sport, ich nenne es mal so eine Gameface-Mentalität. Also ich gehe in ein Match und dann setze ich mein Gameface auf und bin unverwundbar, projiziere ganz viel Stärke und fast schon Arroganz auch dem Gegner gegenüber. Und diese zwei Dinge passen natürlich nicht so gut zusammen. Und ich glaube auch, dass das immer wieder Spannung provozieren wird.
Ich glaube, dass viele viel zu sehr mögen, dass man als Sportler unantastbar ist, unangreifbar und eben so einen heroischen Status einnimmt. Viele mögen das auch. Viele wollen dann auch gar nicht in den dunklen Keller der Seele hinabsteigen und gucken, ob der Keller aufgeräumt ist und ob Licht angeht oder nicht. Ich persönlich fände es toll, wenn wir einfach alle dazu stehen, dass wir eben dual ausgerichtet sind und dass beides Probleme machen kann und dass beides auch total zusammenhängt.
Medaillen und Titel sind die Währung im Spitzensport. Das gesamte Sportsystem sowie die Medien werden aber nicht drum herum kommen, mentales Wohlbefinden und seelische Gesundheit von Sportlerinnen und Sportlern, von Trainerinnen und Trainern stärker in den Blick zu nehmen und Schwächen zu akzeptieren. Naomi Osaka und Simone Biles hätten somit in einer idealen Sportwelt gar nicht für so viel Aufsehen gesorgt.